zwei, drei Tage danach in meinen Schlabberklamotten abends, wenn die Sonne untergeht, irgendwo draußen auf den Feldern mit mir alleine, mit dieser Form, mit all dem in mir drin. Das ist der Moment, wo ich unendlich glücklich bin. Das ist für mich Erfolg.
Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Rebecca Ruetz. Rebecca Ruetz ist Modedesignerin. Sie ist in Zams geboren, aufgewachsen in Viss und heute mit ihrem eigenen Label in Innsbruck. Und zweimal im Jahr findet man sie auf der Fashion Week in Berlin. Und das schon über mehrere Jahre hinweg. Aber dieses Gespräch handelt nur am Rande von Mode, wenn man so möchte. Es handelt von etwas anderem. Davon, wie man sich selbst treu bleibt in einer Branche, die fast das Gegenteil belohnt. Und Rebecca erzählt im Gespräch, warum sie mit einer Clan-Strategie gestartet hat, warum sie irgendwann ihre Unternehmensberater gekündigt hat und sie spricht auch sehr offen über eine Zeit, in der sie etwas verloren hat, das für sie über allem steht, ihre Lebendigkeit. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Rebecca Ruetz. Auf deiner Webseite steht ein Zitat von Rick Rubin: Make things that reflect your soul, not your strategy. Was verbindest du damit?
Ich habe das Buch gelesen von Rick Rubin und es hat mich total inspiriert. Also das ganze Buch, die Herangehensweise entspricht sehr meiner persönlichen Herangehensweise. Und es war total schön zu lesen, dass es nicht nur mir so geht oder dass es auch dass Kreativität eine Lebenseinstellung sein kann. Und deswegen ist meine Verbindung dazu einfach meine Herangehensweise ans Leben, würde ich sagen.
Wie würdest du deine Herangehensweise genauer bezeichnen? Also wenn man dich jetzt kennenlernt und man fragt, Rebecca, was ist dein Credo? Was ist deine Herangehensweise an das Leben selbst? Was wäre die Antwort?
Spannende Frage. Was ist meine Herangehensweise ans Leben? Ich liebe es oder ich finde diese Vorstellung total schön, dass mir das Leben durch die Adern rauscht. Also, dass ich das Gefühl habe, am Leben zu sein. Und ich glaube, das ist auch mein Versuch, das Leben zu leben. Also, ich bin sehr neugierig, ich bin sehr offen. Ich liebe neue Sachen, ich liebe fremde Sachen. Natürlich alles, was Kreativität betrifft, das füttert irgendwie meinen Geist und ich glaube auch meine Seele. Das gibt mir das Gefühl, lebendig zu sein. Und alles, was mir das Gefühl gibt, lebendig zu sein, forciere ich. Und das ist wahrscheinlich, könnte man vielleicht so sagen, meine Herangehensweise ans Leben.
Warum bist du nicht in einem Sportgeschäft gelandet, sondern in der Mode? Weil ja eigentlich als Sportgeschäft würde ja auch Lebendigkeit bedeuten. Man bewegt Menschen oder im Sport selbst bewegt man sich ja. Man ist ja auch lebendig. Wie kam das zustande?
Das war sehr spannend, weil seit ich denken kann oder seit ich zurückdenke, war da dieser Wunsch, Designerin zu werden. Und ich weiß gar nicht genau, woher der kam, aber ich war wirklich sehr jung und es war nur dieser eine Wunsch, diesen Beruf auszuüben, mit dem ich schon als Kind so viel verbunden habe. Und meine Eltern hatten ja früher, also hatten ein Sportgeschäft. Das heißt, ich wäre da sehr nahe dran gewesen. Der Gedanke hat aber wohl nicht den gleichen Enthusiasmus bei mir ausgelöst, wie diese Vorstellung, neue kreative Kleidungsstücke zu schaffen. Und deswegen gab es nur dieses eine Ziel bis heute. Also das ist kein Beruf für mich, Modedesignerin zu sein, sondern es ist meine Lebensart. Das ist das Einzige, was ich tagtäglich von Herzen mit voller Leidenschaft gerne tue.
Wenn man dann die Ausbildung genießt, was passiert dann? Also wann sagt man oder wann kannst du für dich sagen, ich bin jetzt Modedesignerin? Wann fängt das an, dass man sagt, das ist jetzt die Identität? Fängt das schon an, wenn man versucht, es zu verstehen und Dinge kreiert? Ist es, wenn man das erste Stück kreiert hat, das erste Kleidungsstück, das dann verkauft wird? Wann hast du gewusst, jetzt bin ich Modedesignerin? Also wann fängt das an? Der Wunsch, Modedesignerin zu sein und dann es tatsächlich zu sein?
Interessante Frage. Ich glaube, ich habe mich lange ich hätte nicht als Modedesignerin gesehen, weil der Ausbildungsweg ja doch ein längerer war als erwartet. Also ich dachte mir, dass ich viel schneller an den Punkt bin, zu sagen, ich bin Modedesignerin. Ich glaube, so zum ersten Mal es laut ausgesprochen habe ich mit meiner Selbstständigkeit, also auch nicht im Studium. Und es ist auch sehr interessant, wenn du mir die Frage jetzt stellst, wenn man mich nach meiner Berufsbezeichnung fragt, sage ich natürlich Modedesignerin. Allerdings hat sich so bei mir in den letzten Jahren einiges gewandelt. Ich spiele gerade mit dem Begriff, ich bin Künstlerin. Das finde ich viel schöner, für mich selbst persönlich. Mich so zu bezeichnen als zwingend als Modedesignerin. Da bin ich gerade noch in einem Prozess.
Du hast dich damals, wo du im Modehaus zum Beispiel in London gearbeitet hast, noch nicht als Modedesignerin gesehen. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, genau. Also da hätte ich mich eher als. Wie habe ich mich da gesehen? Da war ich noch sehr im Aufsaugen und im Lernen. Und es klingt jetzt so, als wäre ich das jetzt nicht mehr, was aber auch nicht stimmt. Aber ich hätte damals, ich glaube, es kam erst mit der Selbstständigkeit, auch eine gewisse Selbstsicherheit, mit vielen Projekten, mit vielen Kollektionen, dass ein gewisses Wissen da ist, was mir auch eine gewisse Legitimität gibt, zu sagen, ich kann das. Und in London damals war noch viel Lernen am wichtigsten für mich.
Welches Gedankengut lernt man in einem Modehaus? Weil ich nehme an, das Modehaus geht nicht her und versucht, Designer und Designerinnen dazu zu animieren, selbstständig zu werden. Vermute ich zumindest. Welche Mentalität herrscht denn da auch? Was versucht man da weiterzugeben?
Also ich kann nur aus meiner Erfahrung sprechen und ich fand es so toll damals in London bei Peter Bilotto. Ich habe einen tollen Einblick in die Branche bekommen, einen ehrlichen Einblick. Das ist auch das, was ich meinen Praktikanten versuche mitzugeben, wenn sie bei mir sind. Ich finde das schon schön. Oder nochmal zurück zu London. Also das war dieser Einblick zu sehen, wie ist diese glamouröse Welt, die sich ja im Außen zeichnet, diese tollen Shows, keine Ahnung, tolle Kleidungsstücke, viel Kreativität, wunderbare Gäste, Stars, VIPs, wie schaut denn da der Alltag aus? Und diesen Einblick habe ich bekommen. Der Alltag ist ein ganz anderer. Es ist ein sehr nüchterner und ein sehr reduzierter. Das sind viele Arbeitsstunden, das sind viele Momente, wo vielleicht der Idee nicht klappt oder man die Tools noch nicht hat, die Menschen noch nicht hat. Und wenn man dann in diesem Spannungsfeld ist zwischen da möchte ich hin, das ist meine Vision, an dem Punkt stehe ich, wie komme ich dahin? Das ist ja der spannende Prozess überhaupt, der Weg dahin. Und diesen Einblick habe ich damals bekommen. Und ich glaube, das war auch der Moment, wo dann bei mir der Entschluss gefallen ist, ich möchte das auch machen, weil ich wollte ja nie selbstständig sein. Ich wollte auch nie eine eigene Brand haben. Ich wollte immer für ein großes internationales Modehaus arbeiten. Und irgendwas ist in London passiert, dass ich da meine Meinung geändert habe.
Und dann ist deine Seele so zum Ausdruck gekommen. Also wenn man wieder bei dem Zitat von Rick Rubin ist, hast du einfach so den inneren Ruf verspürt, wenn ich das richtig deute. Meine Seele sagt, da kannst du dich selbst zum Ausdruck bringen, wenn du selbstständig bist, aber nicht im Modehaus. Kann man das so deuten?
Das würde ich gar nicht sagen. Also ich hatte da viele Möglichkeiten, mitzuarbeiten, um vieles über mich zu lernen und auch einen gewissen Selbstausdruck zu entwickeln. Aber natürlich hat es eine andere Sprache, wenn man es selber macht. Ich glaube, das war einfach diese Challenge. Also ich challenge mich gerne, sei es privat oder im Beruf. Ich wollte wissen, ob ich es kann. Also das ist auch so ein Leitspruch, der mich immer begleitet und vor allem auch in Situationen, wo ich sehr großen Respekt vor etwas habe. Ich muss dann wissen, ob ich es kann. Und die Selbstständigkeit, das war eine verrückte Idee. Das war über Nacht da und ich dachte mir, okay, wo mache ich das jetzt noch? Bleibe ich in London? Komme ich zurück nach Österreich? Ich hatte damals auch eine sehr, sehr große Sehnsucht wieder nach meiner Heimat. Weil ich einfach viele Jahre nicht zu Hause war und ja, und dann entstand es und das war so, okay, Challenge accepted, das mache ich jetzt.
Würdest du sagen, du kannst es? Oder gibt es da immer noch Momente, wo Zweifel da sind.
Gute Frage. Die beantworte ich dir, wenn ich es weiß. Also, ich glaube, es, also für mich persönlich bedeutet, selbstständig zu sein, kreative Künstlerin, Modedesignerin zu sein, jeden Tag eine neue Entscheidung dafür. Und es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich kann es, und es gibt Tage, da habe ich das Gefühl, ich kann es überhaupt nicht. Also es wäre jetzt total gelogen, zu sagen, ich feiere da mein Sein jeden Tag total ab. Es fordert mich ständig, es bringt mich an meine Grenzen und schubst mich immer ein kleines Stück drüber hinaus.
Was mich interessieren würde, ist, wann hast du gewusst, dass das jetzt wirklich dein Weg ist und dein Schritt ist? Weil ich versuche jetzt einfach mal so diesen Vergleich zu ziehen, es gibt ja auch Menschen, die was sagen, sie werden jetzt Priester und wollen dann beispielsweise Priester werden, aber nicht unbedingt, weil es ein Weg zu etwas ist, sondern meistens, oder es gibt auch Momente, wo man versucht, von etwas wegzulaufen. Und das könnte ja, wann weißt du, dass es für dich der richtige Weg war? Weil es kann sein, kann ich das? Oder man könnte auch erkennen, und ich will jetzt eigentlich so die Frage stellen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen etwas mitnehmen können. Es kann ja auch sein, dass man sagt, okay, das kann ich nicht im Modehaus. Ich kann nicht so weit kommen, wie ich mir das vorstelle. Also gehe ich jetzt den Weg in die Selbstständigkeit und schaue da, kann ich das? Also ist es ein Weg zu etwas oder ist es ein Weg von etwas weg, wo man sagt, das ist jetzt einfach der andere Weg? Und wie hast du das für dich wahrgenommen? Wie hast du für dich die Entscheidung getroffen? Das ist jetzt sehr ungelenk formuliert, es tut mir leid, Rebecca. Aber ich hoffe, du verstehst das, wo ich hinaus möchte.
Ja, ja, das ist eine super spannende Frage. Ich glaube, wenn ich zurückschaue auf meine Entscheidungen, auf diesen Werdegang, und es von oben betrachte, dann war jede Entscheidung eine Entscheidung zu mir hin. Es ist dieses, also wie ich noch ganz klein war, ich hatte dieses große Bild, das ich gar nicht so genau beschreiben kann, weil bei mir geht vieles um Gefühle, dieses Bild von diesem Sein als kreativer Mensch, als Designerin. Und man fängt an, man geht den Weg, man geht die ersten Schritte und dann ich muss es auf mich beziehen, ich habe dann gemerkt, ah, okay, das gefällt mir nicht so gut oder ah, das gefällt mir total gut, dann gehe ich da weiter. Und ich glaube, in London war das so ein vielleicht auch sehr naiver Blick im Sinne von, die kochen ja auch nur mit Wasser, das kann ich, glaube ich, auch. Und dadurch entstand dann dieser Schritt hin zur Selbstständigkeit. Weil das andere habe ich gesehen, das habe ich erlebt, gelebt, in diesem Modehaus zu arbeiten. Und ich hatte dann das Gefühl, da gibt es vielleicht noch etwas, was besser passen könnte. Und genau, das war dann der Schritt hin zur Selbstständigkeit, aber es war ein Schritt zu mir. Also jede Entscheidung hat mich näher an mich herangeführt im Laufe meiner Karriere.
Warum fiel dann wieder die Wahl auf Tirol zurück? Was hat dich da näher gebracht? Also wie kann man sich das vorstellen?
Das hatte was mit der Art zu tun, oder es hat was mit der Art zu tun, wie meine Kreativität fließt. Ich war ja vor London, habe ich in Deutschland mein Studium absolviert und war in der Zeit auch ein halbes Jahr in Delhi tätig, in Indien. Und man muss wissen, dass ich zu der Zeit, ich habe es geliebt, in Großstädten zu leben. Also die Anonymität einer Großstadt, das Gewusel, das Laute, das Lebendige, das hat für mich so pulsiert, das war so lebendig. Und je weiter weg von Tirol, desto besser. Und in London kam dann der Punkt, wo ich gemerkt habe, meine Kreativität fließt nicht mehr so. Also ich habe sehr viel Input bekommen von außen, aber das, worauf ich dann hinaus wollte, oder wenn ich selber kreativ tätig bin, möchte ich ja etwas aus mir heraus kreieren, und das hat nicht funktioniert. Und Tirol war dann für mich so ein Ruhepol, auch die Natur hier vor allem, also dieses kraftvolle, ruhige, stetige Pulsieren der Berge zum Beispiel oder der Wiesen, das gibt mir die Möglichkeit, zur Ruhe zu kommen und, wenn ich kreativ bin, aus mir etwas heraus zu kreieren. Genau, und das habe ich auch gemerkt, das ist so mein Zugang, da fließt es dann total leicht und das fällt mir hier sehr leicht. Das fällt mir aber in einer Großstadt wie London nicht leicht, weil da bin ich, da sauge ich auf.
Wenn du in London geblieben wärst, hätte dann Slow Fashion eine Rolle gespielt oder hängt das auch mit Tirol zusammen?
Slow Fashion hängt mit Indien zusammen. Auf jeden Fall wäre das, ich weiß nicht, ob ich es als Slow Fashion bezeichnet hätte, aber das Thema Nachhaltigkeit hat mich in Indien so dermaßen geprägt, weil ich habe dafür für eine Firma gearbeitet, beziehungsweise war das ein Arbeitspraktikum und wir hatten da die Möglichkeit, die haben für Brands wie Abercrombie & Fitch produziert, als Oliver etc. Und wir haben da einen wahnsinnig ehrlichen, klaren Blick in die Branche bekommen. Und es war der Schock meines Lebens, wie produziert wurde, unter welchen Bedingungen produziert wurde. Und das hat sich so eingebrannt in mir, dass ich das auch nicht mehr ablegen könnte, wenn ich wollte. Das heißt, egal ob, sage ich jetzt mal so, ob es der Weg gewesen wäre, für jemanden zu arbeiten, ich hätte immer die Richtung gesucht, die sich für mich so aufrichtig und ehrlich wie möglich anfühlt. Und jetzt versuche ich es in meiner Selbstständigkeit umzusetzen.
Nochmals zu Rick Rubin. Make things
Ja.
that reflect your soul and not your strategy. Dann bist du da und durch dich tritt ja etwas in Erscheinung, wenn man so möchte. Also durch dich kommen ja kreative Designs, Muster, Werke, Kleidungsstücke in die Welt, in die Realität. Aber was wäre, wenn es der Markt nicht gewollt hätte? Also wie sehr wärst du bereit gewesen, mehr Richtung Strategie zu schauen, was wollen die Leute? Vielleicht wollen sie nicht nur zweimal im Jahr eine neue Kollektion, sondern viermal im Jahr. Vielleicht wollen sie lauter sein, ja, weniger Nachhaltigkeit zum Beispiel. Was wäre dann gewesen? Also wie kann man sich das, was durch dich zum Ausdruck kommt, also wie kann man sich das vorstellen? So.
Also diese Situation hatte ich total oft. Also gerade wie ich gestartet bin, ich bin natürlich strategisch gestartet. Ich hatte einen Unternehmensberater, ich wollte alles richtig machen, ich wollte in den Markt rein. Ich habe 2009 gegründet. Das war ja auch noch eine Zeit, wo Social Media keine Rolle in dieser Hinsicht gespielt hat. Das heißt, es gab gewisse Strategien, den Markt zu erobern. Und oh mein Gott, ich bin total gescheitert, weil die Art und Weise, wie ich Designs gemacht habe und was der Markt, gerade der deutsche Markt, ich habe den deutschen Markt gestartet, der sehr konservativ war. Also es hat niemand auf mich gewartet, es hat niemand applaudiert und es hat niemand gesagt, wow, Rebecca, wir brauchen dich. Das heißt, von Anfang an wurde ich irgendwie oder hat mich dieser Beruf so gechallenged, dass ich mir immer wieder die Frage gestellt habe, okay, möchte ich das wirklich? Und wenn ja, vertraue ich meiner Handschrift, vertraue ich darauf, dass ich den richtigen Weg für mich finde oder lasse ich es bleiben? Und weil dieser Wunsch und dieses Bedürfnis und dieser Drang so groß war, habe ich da meinen Weg gefunden, aber der wahnsinnig viele Sackgassen gehabt, der hat wahnsinnig viele Fehleinschätzungen gehabt. Und von diesem strategischen Punkt, den ich am Anfang hatte, den habe ich immer mehr verlassen hin zu, was sage ich denn das? Hin zu meinem persönlichen Ausdruck, hin zu meinem persönlichen Weg, den ich für richtig fand. Und der hat überhaupt nicht dem wirtschaftlichen Weg entsprochen oder, keine Ahnung, einer wirtschaftlichen Vorgehensweise. Ich habe dann irgendwann auch all meine Unternehmensberater gekündigt, weil mir das nicht geholfen hat. Genau. Ich weiß nicht, ob das deine Frage jetzt beantwortet hat.
Definitiv. Wenn du, aber er ist interessant. Also ich versuche jetzt gerade weiterzudenken, weil wenn du sagst, du hast die Unternehmensberater gekündigt und bist dann quasi deinen eigenen Weg gegangen, was war dann die wichtigste Entscheidung, die den Wendepunkt eingeläutet hat? War es die Kündigung und zu sagen, also die Kündigung der Unternehmensberater und zu sagen, ich denke, ich kann das anders machen? Oder wie hast du dich dann etabliert ab diesem Zeitpunkt?
Es war nicht nur ein Berater, ich hatte viele Berater in jeglicher Hinsicht. Ich hatte auch Mentoren, Mentorinnen. Mentorinnen habe ich übrigens immer noch. Das war nicht eine Entscheidung, das war nicht eine Situation, es waren viele kleine Entscheidungen, die dazu geführt haben, dass mir immer mehr bewusst geworden ist, dass ich auf mein Gefühl vertrauen sollte. Und jetzt nicht, dass ich glaube, dass ich hier allwissend bin in jeglicher Hinsicht. Aber wenn man glaube ich, so einen guten Zugang zu seiner eigenen Kreativität hat, entwickelt man irgendwann ein Gefühl dafür, zu sagen, ich glaube, das ist mein Weg. Und das Außen gibt einem vielleicht im ersten Moment nicht immer recht und sagt, natürlich ist es dein Weg, sondern das ist ein tiefes Vertrauen in sich selbst und ein tiefes Vertrauen in das, was man tut und darauf, dass sich der Weg zeigen wird. Und das waren eben, wie gesagt, viele kleine Entscheidungen, die dazu geführt haben. Und da bin ich übrigens auch noch mittendrin im Prozess. Es ist für mich auch keine abgeschlossene Geschichte. So, ha, jetzt weiß ich, wie es geht und so funktioniert die Welt, weil die Welt dreht sich weiter, ich verändere mich. Es ist ein ständiges, neues Herausfinden, wo möchte ich hin? In all meiner, das ist ein blödes Wort, aber es ist richtig, in all meiner Wahrhaftigkeit, in all meiner Kreativität und auch in all meiner Ehrlichkeit. Kann ich das vertreten? Bin ich das? Sehe ich mich so? Und wenn nicht, was muss ich tun, dass ich mich in all dem wiederfinde?
Wenn du dich fragst, wohin möchte ich gehen? Wie kannst du dann den Weg auch beibehalten?
Ich glaube, indem ich die Dinge tue, die dieses Gefühl von Lebendigkeit in mir wecken. Und wenn es Projekte sind oder Kooperationen sind oder keine Ahnung, Zusammenarbeit mit anderen Menschen und das Gefühl ist nicht da, dann lasse ich das. Also ich schaue einfach, was passt zu mir und was passt nicht. Und das ist viel ein Testen, ein Menschen finden, mit denen es total toll ist und auch Menschen finden und sagt, okay, danke, das war jetzt toll, das war ein cooles Projekt, aber es ist nicht für die Zukunft einfach nicht meins. Ich glaube, es bedarf auch einer gewissen Ehrlichkeit sich selber gegenüber und natürlich dann dem Gegenüber auch.
Wie behält man dann auch die Verbindung? Weil man kann sich ja in die Idee verlieben, gegenüber was andere dann über dich beispielsweise denken. Also wenn du jetzt diese Kooperation zum Beispiel mit Swarovski, die du ja hast, da kann man sagen, okay, das matcht und das fühlt sich gut an und du fühlst dich lebendig. Oder der Gedanke selbst, ja, dann sehen Leute, ich habe mit Swarovski kooperiert oder mit Skechers kooperiert, dass eigentlich mehr das Ansehen auf einmal im Vordergrund steht und dieses Ansehen, diese Reputation, Lebendigkeit erzeugt und nicht das Produkt selbst.
Ich glaube, da muss ich kurz erwähnen, dass ich kein Mensch bin, dem es wichtig ist, zu sagen, mein Haus, mein Garten, mein Pferd, whatever. Diese Dinge haben für mich überhaupt keine Bedeutung. Was mich wahnsinnig beeindruckt bei Menschen ist, wenn ich ihnen in die Augen schaue und ich sehe, dass jemand glücklich ist. Also ich finde das beeindruckend, wenn Menschen authentisch, ehrlich und geradeaus sind. Sowas beeindruckt mich. Das heißt, ich fand die Kooperation jetzt im Beispiel mit Swarovski toll, weil es waren tolle Menschen, es war ein tolles Produkt. Ich hatte die Möglichkeit, das ist das Tollste überhaupt, meiner Kreativität freien Lauf zu lassen. Ich konnte mich da total ausspinnen, rauf und runter. Und es war auch ein ganz neuer Bereich für mich. Das heißt, es war der Himmel auf Erden, der kreative Himmel auf Erden. Deswegen war das eine tolle Kooperation. Wenn jetzt dann noch andere sagen, wow, coole Brand, natürlich ist es im Außen wichtig. Ich weiß, wo mein Unternehmen führt. Ich bin 80% meiner Zeit Unternehmerin. Am Ende des Tages aber ist es nicht das, wonach ich suche oder mich ausrichte, sondern es ist dieser kreative Prozess, es ist dieses Zusammenarbeiten mit den richtigen Menschen, die Lebendigkeit schaffen und mit denen man dann in diesem besonderen, wenn man es jetzt mal Vibe schafft, etwas total Tolles zu kreieren, wo jeder ein Stück reinsteckt, wo ganz viel Leidenschaft dahinter steckt, wo ganz viel Zusammenhalt dann auch drin steckt. Und ja, das ist einfach für mich das Tollste, was es gibt.
Wie ist deine Definition von Erfolg?
Meine ganz persönliche Definition von Erfolg ist als Beispiel, zum Beispiel nach der Fashion Week, wenn ich zu Hause bin und all diese wunderbaren Erinnerungen in mir trage, den Stress, die hektischen Situationen, wenn ich müde bin von diesen vielen Wochen durcharbeiten und auch an all die kleinen und größeren Fauxpas denke oder Fehler, die passiert sind, von denen vorne niemand was mitbekommt, aber wir natürlich im Hintergrund Lösungen suchen. Dieses Sammelsurium an Emotionen, Gefühlen, auch dieses Gefühl von sich präsentiert zu haben und mir etwas sehr, sehr Persönliches gezeigt zu haben. Das nehmen vielleicht andere gar nicht so wahr, weil in dem Moment präsentiere ich sehr viel von mir. Und dann wenn ich alles habe, in mir trage, ich bin zu Hause, ich bin zurück in Tirol, 2, 3 Tage danach, in meinen Schlabberklamotten, abends, wenn die Sonne untergeht, irgendwo draußen auf den Feldern, mit mir alleine, mit dieser Form, mit all den in mir drin. Das ist der Moment, wo ich unendlich glücklich bin. Das ist für mich Erfolg.
Warum hast du da kein Game Over? Also das Gefühl der Leere, weil wenn viele Menschen, also wenn die ja viel Stress haben, auf etwas hinarbeiten, zum Beispiel bei dir ist es jetzt die Fashion Week, die fallen ja danach immer in ein Loch, so nach der Saison, nach dem Wettbewerb, nach dem Ironman, kommt immer so ein Loch. Warum ist das bei dir nicht? Was denkst du?
Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ich hab danach meistens ein sehr großes Gefühl von Fülle. Also es ist wirklich so, warum habe ich kein Gefühl der Leere? Also ich bin sehr froh, dass ich kein Gefühl der Leere habe. Keine Ahnung, ich bin einfach unendlich dankbar. Ich bin da, das ist so der Moment, wo ich so dankbar für mein Leben bin, für alles, was ich erfahren darf. Und ich klammere dabei vor allem, ich glaube, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, ich klammere keine negativen Erfahrungen aus. Es ist die Summe des Ganzen, was zu dieser Fülle und zu diesem dankbaren Moment führt, auch mir selbst gegenüber, dass man das gemeistert hat. Vielleicht mal besser, vielleicht auch mal schlechter. Und das darf alles stehen. Also es gibt da kein richtig und falsch. Es ist einfach der Moment, wo ich das Leben spüre.
Wann fangen die Gedanken wieder an? Es muss weitergehen. Was ist jetzt der nächste Schritt? Wohin geht's jetzt? Was passiert jetzt? Wann kommen die Gedanken wieder?
Die sind parallel da. Ich arbeite nicht nur an einem Projekt, sondern es sind viele Projekte. Das heißt, in dem Moment, wo eine Show abgeschlossen ist, wie jetzt gerade, auch wenn es entspannt ist, ich arbeite an 2 neuen Kollektionen und an einem Event. Das heißt, Leerlauf im Sinne von, dass gar nichts ansteht, gibt es nicht. Vielleicht ist das der Grund auch, wieso keine Leere entsteht bei mir. Aber ich finde auch diesen Gedanken sehr schön, wenn man etwas abgeschlossen hat, dann ist man ja total bereit für etwas Neues. Also dann fängt ja das nächste tolle Kapitel an. Und da entsteht bei mir auch sehr viel Euphorie.
Welche Ideen hältst du fest, weil du denkst, sie sind nicht bereit, nach außen zu gehen?
Ich halte nichts fest. Ich habe eine einzige Liste, in die ich Titel eintrage, die ich schön finde für eine Kollektion. Aber im Sinne von, das triggert was in mir, da würde ich gerne mal was dazu machen. Aber es gibt jetzt nichts, was ich festhalte, weil es nicht nach außen darf.
Wann weißt du, dass etwas bereit ist, nach außen zu gehen?
Jetzt, wer keine Ruhe mehr lässt. Wenn es mich einfach nicht mehr loslässt, dann weiß ich, jetzt ist der Moment da, mich in das Thema einzulesen, mich mit meinem Team einzuarbeiten und es in meine Sprache zu bringen, in meine Sprache, in meine Mode, so meine Kommunikation.
Was denkst du, kann durch dich eigentlich noch zum Ausdruck kommen, abgesehen von Mode?
Das ist eine sehr gute Frage und die versuche ich gerade für mich zu beantworten. Also ich bin in einem Wandel, deswegen auch, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, das Thema Künstlerin finde ich sehr toll. Ich habe eine To-Do-Liste. To-Do-Liste ist ein blödes Wort, aber ich habe eine Liste von Dingen, in denen ich mich gerne noch ausprobieren möchte im kreativen Bereich. Und ja, da challenge ich mich gerade.
Ein bisschen wie Karl Lagerfeld, oder? Also da war ja dann auch viel Fotografieren, also der hat ja da noch seine Seele sozusagen zum Ausdruck gebracht, oder?
Genau. Also es sind verschiedenste Bereiche. Es ist die Malerei, Konzeptarbeiten mache ich auch sehr viel, aber es sind auch ganz andere Dinge. Also Musik, Schreiben, vieles. Kann ich aber noch nicht mehr dazu sagen.
Und dann testest du das einfach? Oder ist es... Also einfach machen und schauen, wie geht der Weg weiter in dem Bereich zum Beispiel.
Genau, und es geht mir da in erster Linie nicht darum, ein neues Feld zu etablieren für meinen beruflichen Werdegang. Sollte sich das ergeben, super. Es geht darum, diese Lebendigkeit zu spüren. Und ich würde die eben gerne auch in anderen Bereichen spüren. Das ist was ganz auch sehr Persönliches. Ich möchte einfach wissen, ob ich gewisse Dinge kann oder ob ich sie nicht kann und ob ich Freude dabei spüre. So einfach oder simpel.
Ich frage mich gerade, was deine Metaberufung sein könnte. Also was ist quasi so diese übergeordnete Berufung, von all diesen Tätigkeiten, die du anstrebst?
Ich glaube, ich habe keine Antwort drauf. Ich weiß es nicht. Was die Frage gerade bei mir triggert, ist der eine Punkt. Ich beschäftige mich immer wieder sehr gerne mit dem Tod, weil ich das einen wichtigen Aspekt finde, wenn es um Lebendigkeit geht. Und das ist für mich auch ein guter Parameter, mir vorzustellen, wenn mein Leben morgen vorbei ist, wie gehe ich? Welche offenen Punkte lasse ich zurück? Welche gelebten Momente nehme ich mit? Und ich habe diese Vorstellung, wenn ich gehe, wann auch immer das sein wird, wie sich mein Leben rückwirkend anfühlen sollte. Sollte ist ein blöder Begriff, aber was schön wäre, also welcher Rückblick schön wäre. Und dementsprechend, genau, wähle ich auch oder das ist eine gute Möglichkeit zu merken, bin ich gerade richtig oder bin ich gerade nicht richtig? Brauche ich was Neues? Suche ich was Neues? Und ja, was schafft Lebendigkeit?
Ist es so eine Art Verpflichtung schon fast, oder? Ein Leben zu führen, wo man dann rückblickend sagt, das war ein gutes Leben. Und die Definition, was ein gutes Leben auszeichnet, die ist ja sehr individuell. Es kann sein, dass Menschen sagen, ich hätte gerne eine Familie. Es kann aber sein, dass Menschen sagen, ich würde gerne reisen. Also die Definition davon ist ja jedem selbst überlassen. Aber ist es nicht diese Verpflichtung, worum es geht im Leben, selbst für sich die Frage zu beantworten?
Ich glaube schon, ja. Wobei ich stolper über das Wort Verpflichtung. Das klingt, aber ich weiß, worauf du hinaus willst. Ich finde auch, Das ist doch das wunderbarste Geschenk überhaupt, ein Leben zu haben. Und wenn ich das wieder auf mich beziehe, oh mein Gott, wer wäre ich, nicht das Beste rauszuholen? Und beim Besten meine ich nicht den tollsten Karriereweg, das tollste Auto, das größte Haus, sondern, also es sind nicht meine Parameter, sondern eben, ich bin beim Gefühl von Lebendigkeit, beim Gefühl von Kreativität, Dankbarkeit, oh mein Gott, oder das Gefühl von Momenten des absoluten Friedens mit mir selbst. Ich liebe Momente, wenn ich in den Spiegel schaue und mir denke, ich mag, was ich sehe. Und das beziehe ich nicht auf mein Aussehen, sondern die Persönlichkeit, meine Werte, wie ich mein Leben beschreite, auch wenn es, keine Ahnung, nicht immer rund läuft. Aber das ist so das Ziel des Ganzen, einfach ein gefühlt volles Leben zu leben.
Wann hast du für dich entdeckt, dass es um Lebendigkeit geht? Und auch um das, ich bin zufrieden mit das, was ich sehe, weil ich hatte genau, bei mir war auch so der Change, wo ich mir selbst gesagt habe, ich möchte den Tag erleben, wo ich in den Spiegel schaue und sage, ich bin gut so, wie ich bin. Und das war bei mir eigentlich so dieser Triggerpunkt und dieser ausschlaggebende Punkt, dass ich gesagt habe, aber wie komme ich denn da eben? Was in mir muss ich entdecken, damit sich diese Sichtweise ändert? Was war bei dir ausschlaggebend, dass du die Lebendigkeit für dich entdeckt hast?
Also ich glaube grundsätzlich, dass ich immer schon ein sehr lebendiges Kind war. Und der Groß, wie soll ich sagen, das größte Wachstum habe ich wirklich in meiner Selbstständigkeit erreicht. Man wird da ja, oder ich bin mit sehr viel Enthusiasmus und Naivität da reingegangen. Und das Erste, was ich gelernt habe, war, dass die Welt weder auf mich gewartet hat, noch dass mich irgendjemand oder irgendjemand meine Produkte braucht. Und das heißt, in dieser Zeit habe ich meine Lebendigkeit verloren. Also das hat viele Jahre gegeben, wo ich versucht habe, in ein System reinzukommen, das nicht meinem Naturell entsprach, um dann irgendwann natürlich zu lernen, dass es da eine Position gibt oder einen Weg für mich. Aber das war eine lange Durststrecke und da habe ich meine Lebendigkeit komplett verloren. Und irgendwann war dann der Moment da, wo ich dachte, okay, ich habe dieses unsagbar tolle Glück, zu wissen, was ich möchte in meinem Leben und auch zu wissen, dass es mich glücklich macht, aber auf die Art und Weise, wie ich es mache oder wie ich es glaube zu machen, weil das Außen, die Wirtschaft, whatever mir sagt, so ist der Weg, das funktioniert nicht. Das heißt, ich möchte aber glücklich sein. Was muss ich tun, um dahin zu kommen? Ich habe dann einfach mit Mini-Steps angefangen und so meinen Weg gefunden bisher und suche ihn auch noch, entdecke immer auch noch Neues, was das betrifft. Und es kam quasi aus diesem Moment heraus, wo die Lebendigkeit nicht mehr da war. Die war weg.
Wann hättest du die Selbstständigkeit beendet?
Oh Gott, ich hätte die Selbstständigkeit schon 1000 Mal beendet. Also es geht überhaupt nicht so, dass das ein, ich arbeite in der Mode, das ist ein ständiger Punkt, mit dem man sich auseinandersetzt, sei es der wirtschaftliche Faktor, sei es das Thema Nachhaltigkeit, was ist denn wirklich nachhaltig, was ich mache? Und es ist immer die Frage, will ich das noch? Und wenn ja, ja, und dann unter welchen Bedingungen? Und ich habe immer ein Ja gefunden. Aber ich frage mich auch immer wieder, ist es das noch? Ist es das wirklich? Macht mich das wirklich glücklich? Und wenn nicht, wie würde es mich glücklich machen?
Zum Thema Fülle. Also im Reich der unbegrenzten Möglichkeiten, beziehungsweise wenn man in Fülle denkt und auch selbst an seinen Selbstwert arbeitet, kommt ja unweigerlich die Frage, was sind denn eigentlich meine Werke oder das, was durch mich in Erscheinung tritt, Wert. Wie findest du den Wert von dem, was du machst?
Das ist ein sehr spannender Prozess gewesen. Für mich hat es sehr viel auch mit meiner persönlichen Entwicklung zu tun gehabt, meinen eigenen Wert zu finden. Und das hat sich danach im Außen gezeigt und in der Erstellung meiner Kollektion oder in der Preislage meiner Kollektionen. Natürlich hat man da auch wieder den Wert im Außen. Man hat einen wirtschaftlichen Wert. Ich habe Produktionskosten, ich habe Materialkosten. Man kann es genauso auch so zusammenstellen. Das ist auch wichtig, weil am Ende des Tages muss ich auch immer wirtschaftlich arbeiten. Gleichzeitig aber kommt schon der Wert von meiner Arbeit dazu. Und genau, wie du sagst, wie bemisst man den Wert der eigenen Arbeit? Es war bei mir, ich kann nur sagen, es war ein langer Prozess, die Wertigkeit zu finden, auch als Frau die Wertigkeit meiner Arbeit zu finden, mir den Platz auch einzuräumen und auch dahinter zu stehen. Ja.
Und wann weißt du, dass der Preis angemessen ist, weil du könntest ja auch beispielsweise mehr verlangen. Also die Frage geht jetzt sehr in wirtschaftliche Dimensionen oder in eine wirtschaftliche Perspektive. Aber natürlich denke ich mir, wenn man sein Selbstwert erkennt und das, was man tut und auch wer die Person durch deine Kleidungsstücke auch sein kann, was dadurch zum Ausdruck kommt, kann ja einen maßgeblichen Beitrag dazu leisten, den richtigen Preis zu finden, weil ich habe gerade, wo ich eigentlich die Frage gestellt habe, an Ralph Lauren gedacht mit dem Bären. Da ist ein Bär oben und alles ist auf einmal signifikant teurer. Ein Bär oben ist. Aber du schaffst ja einen enormen Wert. Wann weißt du für dich, das ist der angemessene Preis? Das passt so für mich.
Ich glaube, auch das ist ein ständiger Prozess. Auch ein immer wieder neues Fragen. Muss ich was anpassen? Gehört was angepasst? Und also allgemein gesprochen, je länger es eine Brand gibt oder je besser ihr Image ist, das sie kreiert hat, desto leichter fällt es natürlich auch, einen gewissen Preis anzusetzen, weil gerade bei Brands wie Ralph Lauren sind und Co., da geht es ja dann nicht nur um Wirtschaftlichkeit. Also da ist schon sehr viel Spanne drauf zum Thema Image. Und das ist bei mir ein bisschen ein anderer Punkt, weil das Thema Nachhaltigkeit mir sehr wichtig ist. Das heißt, ich produziere anders, ich produziere fair in meinen Ketten. Meine Produktionskosten, auch aufgrund meiner Größe, also meine Brand ist viel kleiner, sind auch viel höher, auch weil ich in Deutschland produziere. Das heißt, einerseits gibt es diesen Punkt, wo ich denke, ja, ich möchte, dass der Wert meiner Arbeit bezahlt ist. Gleichzeitig möchte ich aber auch fair produzieren durch die Bank. Das heißt, dass auch alle fair bezahlt werden. Und am Ende des Tages, das ist noch so ein Wunsch, den ich an mich habe, aber das ist oft sehr schwierig, finde ich es natürlich schön, wenn auch meine Produkte für so viele Menschen wie möglich zugänglich sind, was den Preis betrifft, was ab einem gewissen Punkt nicht mehr möglich ist. Aber es ist trotzdem der Versuch da, diese drei sehr widersprüchlichen Punkte in einen Preis zu bekommen.
Wenn du in die Zukunft blickst, wie denkst du, entwickelt sich die Fashionwelt weiter?
Boah, das wird sehr spannend werden. Ich glaube, dass das Thema Nachhaltigkeit auch aufgrund des Klimawandels immer wichtiger wird, beziehungsweise wir dem Thema nicht mehr auskommen werden. Gleichzeitig ist es, wird ja auch dieses Thema Fast Fashion immer verrückter. Ich glaube, da fehlt mir auch die Prognose. Ich glaube einfach, dass es spannend wird. Und ich kann nur für mich sprechen, dass ich freue mich auf die Zukunft, egal welche Parameter dastehen. Und ich freue mich über jede kleine oder über die neuen Brands, über neue Ansätze, über neue Technologien, über nachhaltige Ansätze. Also da ist ganz viel im Umbruch. Und ja, ich hoffe einfach, dass auch die Menschen anfangen, umzudenken, weil am Ende des Tages braucht es uns, glaube ich, alle.
Denkst du, dass es einen Markenumbruch geben wird, wo die großen Marken im Fast-Fashion-Bereich die Bodenhaftung verlieren, beziehungsweise in der Boden unter den Füßen weggerissen wird, weil einfach sich der Konsument so radikal ändert?
In der Hinsicht fehlt mir, da fehlt mir die Expertise. Was ich glaube, ist, also solange der Kapitalismus funktioniert, wird es mit den großen Fast-Fashion-Brands auch funktionieren. Und wenn es da nicht, glaube ich, politische Vorgaben gibt oder die Leute einfach wirklich gar kein Geld mehr haben, dass sie sich was leisten können, dann gibt es sicherlich einen Umbruch. Aber das ist ja ein Szenario, wo wir dann ganz andere Probleme haben. Ich vertraue einfach darauf, dass die Menschen, so wie es bei Lebensmitteln ist, dass man drauf schaut, wo was herkommt, ob es nachhaltig produziert wurde, dass das einfach auch überschreibt auf die Mode, dass da ein anderer Sinn dafür oder anderes Gefühl dafür entsteht und auch ein anderes Wissen dahinter steckt, weil viele Leute heutzutage noch nicht einmal wissen, wie ein Kleidungsstück entsteht und wie viele Stunden menschliche Arbeit da schon drinnen stecken. Ja, und ich werde da meinen Teil dazu beitragen, dass da hoffentlich mehr Wissen in die Welt getragen wird.
Drei Fragen habe ich noch an dich, Rebecca. Wem könntest du stundenlang beim Arbeiten zusehen?
Wem könnte ich stundenlang?
Also auch bei welcher Berufsgruppe, also nicht speziell eventuell auf eine Person bezogen, sondern welchen Beruf, welche Ausübung, welcher Tätigkeit könntest du stundenlang zusehen?
Wem ich wirklich gerne zuschaue, das sind Künstler, wenn sie malen. Also wenn jemand malt, das berührt mich ungemein. Das finde ich richtig toll.
Wenn man dir beim Arbeiten zuschaut, was kann man da lernen und wie kann man sich das vorstellen? Also wenn man dich jetzt über 2, 3 Stunden beobachtet, mit welcher Einstellung oder mit welcher Perspektive geht man dann raus, wenn man dir einfach still und heimlich zugeschaut hat?
Boah, das wüsste ich selber gerne. Das ist eine interessante Frage. Ich habe keine Ahnung. Da musste ich mal meine Mädels fragen. Bei mir passiert ja sehr viel in mir drinnen, sehr viel in meinem Kopf. Also ich designe auch in meinen Gedanken. Ich designe meistens, wenn ich schlafe. Deswegen wird es ein bisschen schwierig, mir hier zuzuschauen. Aber ich weiß es leider nicht.
Und dann habe ich noch eine Frage, Rebecca. Was möchtest du noch sagen?
So jetzt generell oder aufs Leben bezogen oder?
Was du möchtest.
Oh, was möchte ich dir sagen? Ich glaube, ich lasse die Stille sprechen.
Eine gute Antwort, die jeder für sich nachwirken lassen kann. Es gibt das Buch Stille von Erling Kagge. Ich glaube,
Ah,
da,
okay, guter
ja,
Tipp.
genau, ja, also der, ich glaube, darin ist die Frage enthalten, was sagt die Stille zu dir, glaube ich. Und
Die Stille
tatsächlich
zu
habe ich heute in der Früh gejournalt und genau da war die Frage, Rebecca. Also, ja, also ich habe mir heute die Frage gestellt, was sagt die Stille zu mir? Ja, also das war wirklich, obwohl ich das Buch von Erling Kagge, ich glaube, vor 4 Jahren gelesen habe, ich glaube, 4 oder 3 Jahre ist es ja. Und heute in der Früh habe ich mich hingesessen und habe mir einfach so die Frage gestellt, okay, also wenn ich journal, bei mir steht immer eine Frage im Vordergrund, die was einfach hochkommt und dann beantworte ich die mit freien Gedanken. Und heute in der Früh einfach hingesetzt und dann kam die Frage, was sagt die Stille zu mir? Und dann habe ich halt einfach alles niedergeschrieben. Also eigentlich witzig.
Super.
Alles zum Fahrschein kommt, auch in dieser Folge.
Super, wenn man gleich einen Vibe gehabt.
Ja, genau, absolut, absolut. Die Intuition, wie man so schön sagt. Ja. Aber vielen, vielen Dank. Also ich glaube, die Stille, könnte ich jetzt noch am Ende fragen, was sagt die Stille zu dir, wenn du in die Stille kommst?
Wenn ich in die Stille komme, momentan, dann wird es ganz ruhig und ganz friedvoll. Das einfach Ruhe und Frieden, keine Gedanken.
Schön. Ich hoffe, dass das jede Zuhörerin und jeder Zuhörer auch einmal erfahren kann, weil es ist das größte Lebensglück, meiner Meinung nach.
Ich glaube auch, ja.
Vielen Dank, liebe Rebecca.
Vielen, vielen Dank. Es hat mich super gefreut. Das war ein tolles Gespräch.
Mich hat es auch gefreut. Vielen, vielen Dank und weiterhin alles Gute. Danke.
Danke. Wünsche ich dir auch. Alles, alles Gute.